Hallo und herzlich willkommen bei Hook the Topic Nummer. Oh, war ist das ein Geist? Ah, nein, es ist Tom. Ich kann ihn sehen.
Hallo.
Ich beruhige euch, Leute.
Ich bin
es
tot.
Es war. Was? Oh Gott, das kannst du doch nicht sagen. Irgendwie war es nicht im letzten On-Topic-Cast oder im vorletzten, wo ich erklärt habe, wie ich dich sehr einfach umbringen könnte.
Ja, und jetzt mein Geist hier. Das heißt, für euch ändert sich nichts.
Herr Richter, ich weise alle Vorwürfe von mir.
Nur ein bisschen transparent.
Wir machen einen Horror-Podcast. Und das hat einen wahnsinnig verrückten Grund, auf den man schwer kommen kann. Das ist nämlich Halloween.
Morgen, wenn ihr das hier hört, falls ihr es am Erscheinungstag hört.
Es passt wirklich ganz wunderbar. Und du bist ja auch großer Halloween-Fan. Da haben wir im letzten normalen Hooked FM-Cast schon mal ein bisschen drüber erzählt. Und deswegen haben wir es zum Anlass genommen, ein bisschen über Horrorspiele zu reden, Tom.
Genau. Und ich habe eh Lust, Genre-Podcasts zu machen. Ich glaube, da habe ich generell Bock drauf.
Genau, das hatten wir grundsätzlich auch schon mal besprochen.
Genau. Und das Horror bietet sich da förmlich an. Und da sind wir auch immer direkt offen, können wir gleich am Anfang sagen, für eure Vorschläge. Weil unmöglich können wir alles abdecken. Und bei Horrorspielen muss ich aber auch direkt sagen, bin ich immer so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich habe da einen sehr speziellen Geschmack, was Horrorspiele angeht. Also es gibt tatsächlich wenige Spiele, ich glaube nicht mal 5, wo ich sagen würde, die finde ich richtig, richtig gruselig. Mhm. Aber es gibt viele Spiele, die haben ein Horror-Theme, die finde ich super.
Ja, genau. Ich finde, dass man das Horror weiter gefasst werden sollte, als es viele Leute machen. Ich finde, Horrorspiele müssen nicht mich erschrecken oder mir Panik versetzen oder sonst was. Also Horrorspiele können doch einfach im Theme Horror sein und ich erschrecke mich dann kein einziges Mal und ich habe auch kein einziges Mal Panik, aber es ist trotzdem ein Horrorspiel, weil es mich in eine Gruselatmosphäre versetzt, weil, also Horror ist für mich mehr als A, Jumpscare oder B, ein Panikgefühl. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil ansonsten kann man sehr viele Horrorspiele als unerfolgreich unter den Tisch kehren, wenn man ihn quasi als Vorwurf gestalten könnte. Ich habe mich nicht erschrocken ich hatte keine Panik. Aber vielleicht war dieses Horrorspiel gar nicht drauf ausgelegt, sondern ihr Horror war einfach ein atmosphärischer Hilfe, so eine zusätzliche Säule, weißt du, die diese Atmosphäre aufbaut und jetzt nicht unbedingt das Einzige, was das gesamte Spielkonstrukt trägt.
Also genau, es kommt halt ein bisschen drauf an, wie man natürlich das Genre versteht, ganz am Anfang, vielleicht sollten wir das mal klären, weil man könnte natürlich sagen, okay, wir meinen jetzt Survival-Horror-Spiele, man könnte auch die Narrative-Games mit reinnehmen, die einfach eine Atmosphäre mit drin haben, die man unter Horror kategorisieren könnte. Mhm. Ich habe jetzt eine ziemlich große Liste, wo auch Spiele drin sind, die einfach ein Theme haben, das Horror ist, aber vom Genre her auch was anderes sein können.
Okay.
Also als Beispiel die Castlevania-Serie. Keines dieser Spiele ist wirklich gruselig. Mhm. Würde ich mal behaupten. Also vielleicht geht es einigen von euch da anders. Aber die haben ja trotzdem Vampire und Zombies und
Da wird's interessant.
Untote.
Da wird es tatsächlich sehr interessant, weil wenn wir über Genres reden, Genres sind ja immer so ein völlig subjektive, ineinander verwaschenes Ding.
Ja, bei Videospielen erst.
Und bei Videospielen erst recht, denn bei Castlevania, es gibt Horror also ein bisschen auch als spielerisches Genre. Und das ist Castlevania auf keinen Fall. Genau. Castlevania ist ein Plattformer. Castlevania ist ein Plattformer oder ein Actionspiel, je nachdem, oder ein Metroidvania, je nachdem, was die Castlevania du spielst und wo du deinen Fokus drauf legst. Aber in seinem Setting ist es halt das sehr typische Vampire-Töten-Ding. Und wenn du einen Film hast, wo man irgendwie Vampire tötet, die Serie, die Castlevania-Serie, das ist eine Horror-Serie, die als Fokus eine Action-Horror, würde ich das nennen.
Genau.
Gerade wenn man sich die erste Folge so anguckt.
Das ist genau der Unterschied zwischen, weil du kannst Filmgenres auch auf Spiele anwenden, aber nicht andersrum.
Mhm.
Und das ist der Unterschied. Das eine beschreibt ja die Tätigkeit, das andere beschreibt das Szenario, würde ich im Groben sagen. Und ich habe bei Horror jetzt einfach mal beides mit reingenommen. Sowohl die spielerische Seite als auch die atmosphärische.
Finde ich auch gut so. Ich würde ganz gerne mit einer Sache anfangen, und zwar ein paar Spiele erwähnen, die ich nicht gespielt habe, die ich glaube, aber die Leute gerne irgendwie vielleicht nicht vermissen würden, aber die ich selber gerne hier nennen würde.
Soma.
Soma natürlich, genau. Soma ist was ganz Gegenteil. Das hast du ja gespielt, oder?
Ja, aber nur zur Hälfte.
Auch nicht so richtig.
Auch tatsächlich Mats Playthrough nur so ungefähr zur Hälfte gesehen, aber der ist hervorragend.
Ja, genau, deswegen habe ich mir den nicht angeguckt, aber der ist super. weil ich selbst noch spielen muss. Weil ich wollte zwei Sachen da kurz erwähnen. Ich wollte unbedingt erwähnen ein Spiel, das bei mir aktuell sehr weit oben auf der Liste ist, nämlich ein Spiel namens Murder House. Das kommt von einem Entwickler namens Puppet Combo und das sind so Indie-Entwickler, die machen Spiele im PlayStation 1-Look dediziert. Die machen PS1-Horrorspiele. Murder, du könntest auch vielleicht was anderes von denen gespielt haben.
Ist das, wo dieses TV-Team ankommt?
Ja, genau.
Ja, das mochte ich nicht.
Ah, okay, schade. die haben auch Power Drill Massacre gemacht, die haben Night Ripper gemacht, die haben Babysitter Bloodbath gemacht. Das sind alles so Spiele in diesem Stil. Und die sind alle ziemlich ein bisschen weird und sehr anarchisch, also nicht anarchisch, sondern anachronistisch, also passt nicht so wirklich in die Zeit, in der sie jetzt rauskommen. Und sind spielerisch auch ein bisschen was anderes, glaube ich, von dem, was ich gesehen habe, als man sich jetzt straight von einem PS1-Horrorspiel erwarten würde. Und das steht bei mir noch oben auf der Liste. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil ich glaube, zumindest stilistisch bist du, glaube ich, dabei, oder?
Das ja, ich mag diesen PS1-Look total.
Ja, ne?
Also ich habe ja auch schon mal, wir haben ja mal zusammen bei Time to 3 auf meinen Verlangen hin Anatomy gespielt, was so ein Spiel ist, was es bei itch.io gibt.
Kann mir auch nicht den Sinn.
Das fand ich super. Das finde ich ein total tolles Thema mit dem Haus als Zufluchtsort, aber gleichzeitig auch als Ort, wo man super Horror etablieren kann, weil halt so eine Vertrautheit da ist, mit der man brechen kann. Und das finde ich auf psychologischer Ebene super effektiv. Ist halt low budget, hat auch so eher so ein PS1 Retro 3D-Look und funktionierte für mich aber wunderbar, direkt mal als Empfehlung.
Bei kaum einem Genre ist ein niedriges Budget so hilfreich oftmals, wie in einem Horror-Genre. Ich habe da im Livestream, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, Batula, irgendwas Batula. Wie hieß denn das Spiel nochmal? Videogame?
House of Fatum Batula?
Fatum Batula heißt das Spiel tatsächlich.
Ach nee, House of Fata Morgana.
House of Fata
Fatum Batula.
House in Fata Morgana.
Ich hab die gerade einfach vermischt, richtig, bei den Spielen.
Fatum Batula ist auch sehr so ein Spiel, sehr von einer Person gemacht, sehr kurz, sehr klein, aber unfassbar creepy und sehr lo-fi, kann man da auf jeden Fall mit runterzählen. Ich habe Visage steht bei mir oben auf der Liste. Ist ein PT, ein Spiel, was sich sehr an PT orientiert, was ich sehr deswegen so abgewatscht habe, weil von den Spielen gibt es halt hunderte. Aber das hat richtig gute Kritiken bekommen und das habe ich jetzt schon wirklich ein Dutzend Mal als Geheimtipp von Horrorfans gelesen, dass das Leute empfohlen haben, dass das wirklich nicht einfach nur ein PT-Abklatsch ist, sondern ein Spiel, was das, was PT gut macht, selbst auch sehr gut macht und Leute richtig, ja, terrified hat. Und als letztes wollte ich noch unbedingt Mundown erwähnen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. M-U-N-D-A-U-N. Hat auch so einen sehr einzigartigen Grafikstil. Auch ein Indie-Game. Das sind alle Spiele, die bei mir noch oben stehen. Mir ist aufgefallen, dass Horrorspiele scheinbar so die ersten Spiele sind, die auf meiner Most Wanted-Liste so ein bisschen übersprungen werden für andere Spiele, weil ich da immer so hohe Ansprüche habe, wann und wie ich die spiele. Weißt du, da muss immer die Sonne, alle Planeten müssen in einer Reihe stehen und ich muss auf die Stimmung Bock haben und muss mir denken, jetzt gerade stört mich nichts, wenn irgendjemand im Raum ist oder ich nur eine halbe Stunde Zeit habe oder so, oder wenn ich gerade irgendwas anderes gucken will, dann spiele ich immer andere Dinge. Deswegen sind die alle noch nach hinten gerutscht, aber ich hoffe, sie demnächst spielen zu können.
Bei mir fällt noch Eternal Darkness in die Kategorie, weil das habe ich auch nur angespielt und da auch wieder Empfehlungen für Mats Stream, weil da habe ich jetzt auch schon mal reingeguckt, weil ich mir dachte, okay, ich werde wahrscheinlich nicht groß selber mal dazu kommen. Und dann gucke ich das jetzt halt mit Mats und da macht das sehr viel Spaß.
Same. Möchtest du mit, also wir haben jetzt keine Liste gebaut, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt keine Rangliste, soll keine ich viel mehr sagen, gebaut. Wir sagen jetzt nicht, das ist das beste Horrorspiel aller Zeiten, sondern wir wollen einfach allgemein über das Genre Horror sprechen und über Spiele des Genres Horror. Und deswegen haben wir noch ein paar Spiele aufgeschrieben, die wir als Konversationsstarter nehmen wollen. Und ich würde sagen, du fängst einfach mal an, Tom.
Genau. Ja, also ich bleib mal bei dem Low-Budget-Indie-Horror kurz, weil der ja auch eine krasse Lücke füllt, die AAA-Industrie hinterlassen hat. Weil AAA-Horrorspiele gibt es nicht so viele.
Das stimmt.
Also gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ist wahrscheinlich Outlast noch das höchste der Gefühle. Aber das würde ich auch nicht als AAA bezeichnen.
Ich würde Evil Within sagen.
Evil Within ist ein gutes Beispiel, ja. Aber selbst da, Evil Within 2 ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Ja.
So. Und ich nehme jetzt mal ein Indie-Spiel, das wir 2015 im Stream gespielt haben, nämlich Albino oder Albino Lullaby.
Oh nein, meine Herz.
Und das war mega freaky. Mhm. Und das ist mir auch bei der Recherche jetzt für diesen Podcast, ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht an dieses Spiel.
Ich sehr häufig, ich gucke da sehr oft nach tatsächlich.
Weil das ja nur eine erste Episode ist von einem Spiel. Das ist, spielt man aus der Ego-Perspektive. Man ist in einem sehr bizarren, in einer sehr bizarren Welt unterwegs, wo teilweise sich Räume an riesigen Spindeln drehen und durchwechseln und als Antagonisten treten so, die Viecher sehen aus wie abgeschnittene Finger mit Augen und Mündern mit ganz fies aussehenden Zähnen. Und es hat aber auch so einen Comedy-Einschlag. Also es ist so ein Horror, der wirklich gruselig ist, aber er hat auch so einen Augenzwinkern, wo du denkst, okay, das ist alles auch super lustig.
Es ist nicht Comedy im Sinne von haha, es ist immer noch fucked up, wenn es lustig ist. Ja, es ist immer noch gruselig, aber es hat halt so einen, es weiß dann, also manchmal sind die Ideen einfach so absurd, die dir präsentiert werden, dass es schwer ist, die komplett ernst zu nehmen.
Oder und du wirst auf eine Art und Weise getötet, die halt lustig ist im Nachhinein, weil du in eine Falle gelaufen bist oder so. Das Spiel ist nur die erste Episode, die zweite, da wurde das Spiel auch umbenannt für in Alice's Lullaby. Und also ich habe mal nachgeschaut, die tweeten immer noch. Die mussten wohl während Covid noch mal Entwicklung pausieren und so. Aber das kommt wohl noch. Man kann die auch immer noch kaufen, diesen Season Pass.
Das finde ich insane.
Das ist wirklich insane, weil, wie gesagt, das kam 2015 raus.
Und also ich gucke da tatsächlich regelmäßig ins Steam-Forum rein, weil da ist er eine der Personen aktiv. Und das ist jetzt nicht deren Hauptjob. Also sie haben halt, oder ich sage sie, ich weiß nicht genau, ob es eine einzelne Person ist, die jetzt noch dran arbeitet oder mehrere, aber die Person, die schreibt, erklärt quasi, dass die Entwicklung quasi unterbrochen werden musste und halt andere Sachen gemacht wurden und ist es immer noch, es werden immer noch, der Job ist immer noch was anderes, aber nebenbei arbeitet diese Person laut diesen Posts im Steam-Forum weiterhin an diesem Spiel. Ich habe da aber, also ich erwarte auch nicht mehr, dass das rauskommt. Ich finde, es muss halt eigentlich rauskommen, weil du sagst selbst, es wird immer noch für 20 Euro auf Steam angeboten, jetzt seit 6 Jahren. Im Release-Date von Episode 2 steht immer noch 2018.
TBD 2018, was ich sehr lustig finde.
Kann man auf jeden Fall alles auch durchaus ein bisschen heftig kritisieren, wie da vorgegangen wird, weil ich glaube, da gibt es bessere Methoden gegeben. Aber ich hoffe auch sehr, dass wir zumindest die zweite, von der dritten rede ich jetzt erstmal gar nicht, die auch in diesem Season Pass drin ist, aber dass wir zumindest die zweite irgendwann mal sehen, dass sie nicht zu sehr durch die jahrelange Wartezeit sich irgendwie in immer weiter expandierende Vorhaben verirren, sondern dass sie halt sagen, okay, dass die erste Episode war was sehr Bestimmtes und was sehr Cooles. Das war dann nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht hätten, aber wir bleiben jetzt dabei und nutzen unsere Leidenschaft und dazu wirklich dieses Leidenschaftsprojekt auch zu realisieren und das jetzt nicht zu verändern oder größer werden zu lassen. Oder
schaut mal in unseren alten Stream rein, habe ich jetzt auch noch mal gemacht und es ist sehr lustig zu sehen, wie du dich verjagst vor diesen Kreaturen. Beim ersten Mal war es ja so ein Nope.
Ja, wir hatten das ja im Livestream gespielt, ne?
Im Livestream,
genau. Ja. Ich wollte das tatsächlich auch mal danach nochmal spielen, habe ich dann aber nie gemacht. Ich sehe gerade, dass es auch auf VR mittlerweile erschienen ist, das will ich.
Ja, genau, das gab es
in der Zwischenzeit. Ja, wenn ich das nochmal mache, mache ich das, wenn die Episode 2 rauskommt.
Ja, genau, ich glaube, das ist vernünftig.
Ja, aber sehr schön. Also Albino Lullaby, aka Alice's Lullaby. Auch, also, ne, die Key Art heißt immer noch Albino Lullaby auf Steam, aber der Name ist Alice's Lullaby. Also, es ist alles ein bisschen all over the place. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch mal bei unserem Kanal nach.
Wenn ihr nur die erste Episode spielt, die kostet auch nur 8 Euro. Also.
Ja, und das ist dann auch ein schönes Ding. Also, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn ich dann nur das bekomme. Das ist immer noch für sich ein cooles Produkt. Weil es ist jetzt auch kein Spiel, was eine absolut es erzählt eine Geschichte auf lineare Art und Weise, aber die Faszination kam für mich deutlich mehr durch Setting, Atmosphäre, die Geschichte aufbaut und nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt exakt wissen, wie es ausgeht.
Ich kann mich da auch nicht mehr an die Geschichte selbst erinnern. Ich erinnere mich an die Atmosphäre und die Viecher und die Scares.
Ja, exakt. Ja. Ich würde sagen, ich nutze einfach mal direkt den Brotkrumen, den du auf dem Boden verteilt hast und schlabbe den auf und würde zu was ganz anderem kommen, nämlich zu Evil Within. Das habe ich mir tatsächlich auch notiert, weil Evil Within so interessant ist, weil Evil Within jetzt 2 Teile hat und ich würde über die beide hier an dem Punkt gerne reden wollen und von davon ausgehend so ein bisschen über das, was Horror ist und machen will. Weil der erste Teil ist ein ziemlich straighter, also eine ziemlich straighte Interpretation von Resident Evil 4, kann man glaube ich sagen. Sie haben geguckt, was Resident Evil 4 war, ist ja der gleiche Macher, Shinji Mikami, und dann gesagt, okay, wir machen das jetzt im Jahr 2011, 13?
Nee,
13 kam Evil Within, glaube ich, raus.
Das war ja schon PS4.
Ja, ich glaube, das war 2013. Lass mich kurz nachschauen. Stimmt, weil Evil Within 2014. Oktober 2014 kam Evil Within 1 raus.
Ich hätte jetzt 14 geraten.
Ja. Und haben dann eine moderne Interpretation dieses sehr, sehr gleich oder sehr, sehr ähnlichen Spielprinzips gebaut und auch einiges gemacht, was mir da nicht so gut gefiel. Evil Within ist deswegen so ein interessantes Spiel, weil das nach Kapiteln eingeteilt ist und du richtig merkst, also es wirkt so ein bisschen so, als wäre es so eine Kurzfilmsammlung, die von unterschiedlichen Leuten gemacht ist mit unterschiedlichem Fokus, weil du beginnst dieses Spiel und du hast erst das da im Insane Asylum, wo du dann rumläufst und eine geskriptete Sequenz nach der anderen hast und es ist alles so spektakulär wie cool und gruselig und dann bekommst du irgendwann in so ein Dorf, in eine Dorfgegend, wo du dann ein Stealth-Horrorspiel hast und wo du dich dann durchschleichen musst, wo du nur ganz wenig Ressourcen und Waffen hast, du musst Fallen legen, weichst Leuten aus und bist in einem relativ großen Gebiet unterwegs und dann habe ich jetzt weiß ich nicht mehr genau, was dann wann kam, aber ist im letzten Spieldrittel hast du dann Kapitel, wo du in einer Stadt linear unterwegs bist und wo es dann ein komplettes Actionspiel ist, wo du wirklich nur am Ballern bist, wo du Turret-Sequences zwischendurch hast und wo es dann mehr mit einem Platinum-Action-Game zu tun hat, als mit einem Survival-Horror-Spiel. Und die sind immer so sehr strikt unterteilt in die Kapitel. Und das finde ich voll faszinierend. Und das Ergebnis ist dann ein total, finde ich, verwirrtes Spiel, ein total unstetes Spiel mit so vielen Tälern wie dann wie Bergen. Das ich aber sehr mag dafür, dass es so alles einfach gegen die Wand wirft und gucken, was halt kleben bleibt und dann nicht komplett erfolgreich ist, aber wahnsinnig faszinierend daherkommt.
Ja, es ist. Ich habe es ja mehrfach versucht mit The Evil Within, den zweiten Teil auch ein bisschen gespielt, aber auch konnte mich auch nicht so richtig halten. Und ich habe mir viel auch schon Videos angeschaut, wo Leute drüber reden, die große Fans sind. Ich weiß, Björn ist ein großer Fan davon.
Vom ersten Teil.
Speziell vom ersten Teil, genau. Der Huber von den Easy Allies ist ein ganz großer Evil Within-Fan von beiden. Und es gibt ja da draußen auch mehrere Videos, die das so auseinanderbröseln, was Evil Within auch richtig, richtig gut macht. Und ich sehe das und ich verstehe das, aber bei mir selbst funktioniert es nicht so richtig. Und das ist ja mit Resident Evil 4 auch so ein bisschen so, wo ich so
Stimmt, ergibt Sinn, ja.
Genau, es ist total, ich sehe, was dieses Spiel so gut macht, aber es drückt bei Leuten Knöpfe, die bei mir nicht funktionieren, so. Und bei Evil Within ist, glaube ich, genauso. Irgendwie so richtig geklickt hat das einfach nie.
Ja. Ich würde mich als Fan des zweiten Teils bezeichnen und als Wertschätzer des ersten Teils. Weil der erste hat mir auch zu viel, also die Stealth-Sektion finde ich größtenteils ziemlich mies und die Action-Passagen am Ende sind wirklich, ziehen sich ewig hin und versauen viel von der Atmosphäre, finde ich, die das vorher aufgebaut hat. Aber trotzdem ist es faszinierend, während man es spielt, weil einfach dieses Spiel ist halt so fucking lang und komplett linear währenddessen die ganze Zeit. Und also da stecken halt einfach 5 Spiele drin in diesem Spiel. Das ist so ein bisschen das Resident Evil 6-Ding.
Nee, so fühlt sich Resi 4 für mich auch an.
Ja?
Das ist ja auch voll lang.
Du hast eigentlich auch recht.
Dafür, dass das die ganze Zeit
auch diese festen Sektionen, ne?
Und es hat die ganze Zeit diese Vorwärtsbeschleunigung. Und du denkst so, holy shit, wie haben die das damals gemacht?
Das stimmt. Das hat Evil Within auch. Ja, also sogar im Detail tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten. Was ich sehr mochte an Evil Within tatsächlich, war die Geschichte, bevor ich dann wusste, was daraus wird, nämlich nicht so viel. Evil Within Heinz hat, finde ich, eine so tolle Geschichte, weil du nie weißt, was abgeht. Du bist ja ein bisschen Psychonauts-Prinzip, nur fucked up Art, dass du vielleicht mal in Köpfen von Leuten drin bist und dann auch vielleicht wieder nicht und dann bist du in Realität und du weißt es nie so richtig, wann du wie wo bist und sie spielen da, finde ich, sehr, sehr cool mit Kameraperspektiven und mit der Regie und dem Editing allgemein in den Zwischensequenzen und da stehe ich halt hundertprozentig voll drauf. Das Problem bei Evil Within ist, dass es dann so ein bisschen, also keine richtig tolle Auflösung dafür hat. Es endet dann mit einem Cliffhanger auch. Und der zweite Teil macht dann eigentlich so ein bisschen eine neue Storyline auf. Also es ist auch ein Sequel und es baut auch sehr auf dem ersten Teil auf, vor allem charakterlich. Aber in vielen Aspekten, da dachte ich mir auch ganz so, was ist denn mit dem Cliffhanger? Was ist denn mit diesem zentralen Ding, das noch offen ist? Und das wird dann so ein bisschen so nebenbei abgehandelt. Das hat so ein bisschen das Gefühl von den Halo-Spielen, wo die eine Sache aufmachen und dann sagen, jetzt machen wir was anderes. Und wenn du willst, erzählen wir dir, was da passiert ist, aber so richtig Fokus ist es nicht mehr. Sodass es so seltsam disconnected, so ein bisschen unfertig irgendwie wirkt.
Wird nicht bei Teil 1 auch mal der DLC mit empfohlen?
Genau, ich war mir gerade nicht sicher, ob es vom ersten oder vom zweiten Teil der DLC ist, aber es vom ersten Teil, ja, wo die Frau spielt,
ja,
Nicole.
Ja, genau.
Ja, der ist hervorragend, weil der geht dann, der erinnert sehr mich an Control rückblickend.
Ja, ja, ja.
Der hat das sehr, von, du bist in dieser großen Geheimorganisation unterwegs und erfährst quasi, also da wird ganz, ganz viel von dem beantwortet, was im ersten Teil, was im Hauptspiel nur gefragt wird. Mhm. Im Hauptspiel wird nichts aufgeklärt, sondern nur Fragen aufgeworfen und der DLC ist dann der Punkt, der dann auch Fragen beantwortet mit ein, zwei Lücken und diese Lücken schienen dann sehr Vorlagen für den zweiten Teil zu sein, aber der macht dann so ein bisschen was anderes.
Ja, aber ich glaube, Noah Cadwell-Gervais hat auch Videos über Evil gemacht. Ja, finde ich immer noch interessant. Also ich hoffe, dass sie einen dritten Teil machen. Ich würde es ihnen sehr wünschen. Ich glaube auch, dass es passieren wird.
Mhm.
Ich weiß halt nur nicht wann, aber sie haben ja neulich schon gesagt, der, ich glaube, der Director vom zweiten arbeitet gerade an einem neuen großen Projekt.
An einem neuen
Projekt.
Titel, genau. Ich meine, Microsoft hat jetzt nicht so viele Horrorspiele im Petto, deswegen, es würde sich durchaus anbieten irgendwo.
Ja. Ich würde mich da trotzdem freuen drüber. Also ich mache ja auch gern mehrere Versuche mit Spielen, ne? Und Evil Within 2 habe ich ja zum Beispiel zum Release gespielt und danach nicht nochmal groß.
Mhm.
Das könnte ich mir nochmal vorstellen. Evil Within 1 habe ich jetzt wirklich schon so oft probiert, dass ich glaube, das ist einfach nichts für mich.
Ja.
Aber auch selbst da sage ich niemals nie und würde mich trotzdem freuen, wenn da ein dritter Teil angekündigt wird.
Ja, beim zweiten Teil würde ich gerne noch einmal kurz drauf eingehen, weil das finde ich so ein interessantes Ding war von, ich hatte so, alles, was ich vor dem Release davon gehört habe, hat mich davon abgestoßen. Das hat so eine
semi-offene Welt.
Es hat eine offene Welt und respawnende Gegner und das sah alles und wie gesagt, so eine sehr andere Story-Präsentation irgendwie wieder mit einem anderen Fokus und das wirkte für mich wirklich so, als ob sie gesagt haben, ja, das war relativ erfolgreich, aber nicht erfolgreich genug. Jetzt machen wir halt so ein das Resident Evil 6 von Evil Within. Weißt du, einfach das straighte Action-Spiel, das sich so ein bisschen guckt, was gerade modern ist und in dem Fall sind es dann Open-World-Features und das war dann aber gar nicht das. Also, es hat total clever so eine Semi-Open-World, so eine Hub, mehrere Hub-Worlds gebaut und das mit den respawnen Gegnern war auch nicht so. Also, die haben aufgehört zu spawnen und dann gab es wahnsinnig tolle Nebenaufgaben in diesen kleinen offenen Welten, die dann halt so kleine Horrorspiele für sich fast schon waren, so kleine Horror-Experience, die dann eine halbe Stunde gingen, die dann tatsächlich auch in dem Fall dann oft Einfluss oder auf den ersten Teil zurückgingen. Also wenn der Hauptplot so ein bisschen was Neues größtenteils war, war so in den Nebengeschichten viel Referenzen an den ersten Teil auch versteckt. Und das fand ich dann großartig. Also dieses Spiel ist ein viel also das Spiel weiß viel besser, was es ist, als der erste Teil, was ein bisschen schade ist, weil es nicht so abgefahren ist in vielen. Es ist sehr, sehr abgefahren, aber es ist auf spielerischer Ebene nicht so all over the place.
Ich weiß, was meinst.
Genau, sondern es ist halt dieses Ding. Du hast halt diese verschiedenen Hubwelten und da hast du dann deine Mischung aus Stealth und Action und sehr coolen Skriptsequenzen und dann erlebst du diese Geschichte so und das ist für mich ein deutlich besseres Spiel als der erste Teil und eines, das ich, auf das ich mich freue, das nochmal zu spielen, wenn ein dritter Teil angekündigt werden sollte, aber auch wenn nicht. Also ich habe vor, diese beiden Teile auf jeden Fall nochmal zu spielen.
Ich mochte die Monster-Designs, ja. Dieses Kameramonster direkt, ne? Als,
ja, diesen Boss aus dem zweiten Teil, ne?
Ja, das war toll. Das haben wir, glaube ich, auch im Stream gespielt.
Ja. Da ist Mats gegangen. Ich weiß, also, ich weiß bis heute nicht, ob er keine Zeit hatte oder ob ihn das gegruselt hat.
Ich glaube, es leider nicht am Spiel. Okay, dann lass doch mal direkt zu Resident Evil übergehen, wenn wir schon bei Evil Within sind.
Mhm.
Da gäbe es jetzt natürlich die gesamte Reihe, über die man reden könnte, aber ich habe da speziell drei Lieblingsspiele aus der Reihe, die für mich an oberster Stelle stehen. Und das ist das Remake von Resident Evil 1, das ist das Original Resi 2 und das Remake von Resi 2. Das sind meine drei Lieblingsspiele der Reihe.
Ich habe beim Remake von Resident Evil 1, das, was du hast bei Evil Within, ganz oft probiert, nie reingekommen.
Echt?
Das ist auch nicht mein Spiel tatsächlich.
Ist ja so richtig klassischer.
Genau, und ich stecke dann immer fest und ich finde das wahnsinnig frustrierend und langweilig, mich dann durch dieses Ding zu irren und die Puzzle, finde ich, die besprechen irgendwas in mir an, was ich nicht verstehe und dann werde ich noch frustrierter und dann habe ich irgendwann ein Item nicht und dann verstehe ich nicht, bekommt das noch oder kommt das nicht und dann bin ich irgendwann einfach so frustriert, dass ich das immer aufhöre.
Falls du es nochmal spielst, solltest, spielt Jill.
Ja, genau.
Sie hat einfach die mehr Inventarplatz. Ich habe das ja erst, das war ja so richtig schön naiv, wie ich an das Spiel rangegangen bin und einfach gesagt habe, ich nehme jetzt Jill.
Mhm.
Ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt zwischen den Hauptcharakteren und im Nachhinein dann gemerkt, oh shit, hätte ich
Glück Kristen gehabt.
Hier einfach zwei Inventarplätze weniger gehabt. Das wäre ja schon mal also was sehr anderes.
6 statt 8, oder?
Ja.
Also zwei weniger sind da sehr, sehr relevant, gerade wenn du dann irgendwie gerne mal 1, 2, 3 Items hast, die du fest mitnehmen musst.
Und es hat halt durchaus Stellen, wo ich wo mich das wahrscheinlich dann sehr genervt hätte. Also wenn man dann vertraut ist mit dem Spiel, dann sehe ich total, wie das mit 6 Plätzen auch super Spaß machen kann und man ja diese Spiele generell auf Effizienz spielen kann. Ist jetzt nicht so mein Ding, aber weiß ich trotzdem zu schätzen. Aber beim ersten Mal war ich sehr froh, dass ich Chill gespielt hatte. Und dann ist das halt atmosphärisch wahnsinnig stark und halt wahrscheinlich somit das Stärkste dieser klassischen, naja, kommt drauf an, wie sehr man Silent Hill jetzt als feste Kameraperspektive-Spiel bezeichnet, weil man es ja teilweise auch aus einer Third-Person-Spiel
sieht. Die alten Spiele nicht.
Doch, in Silent Hill 2 bist du ja auch teilweise aus
Third-Person. Aber du kannst die Kamera nicht kontrollieren.
Doch, du kannst nach links und rechts gucken. Halt nicht komplett
frei,
frei, weil das ist dann an die Bewegung gekoppelt, aber
okay, ich weiß was, wir meinen das Gleiche. Für mich ist es immer noch eine feste Kameraperspektive, weil die Kamera, es wirkt so, als ob die Kamera immer noch fest ist und starr und dann halt wieder umschaltet und dann wieder hinter dich geht. Aber ich weiß genau, was du meinst.
Ja, ja, also es ist so ein Zwischenschritt zwischen Third Person und dem, was Resident Evil oder Alone in the Dark waren. Und von diesen klassischen Spielen ist Resident Evil Remake bei mir da ganz oben dabei. Und Teil 2, so, das wechselt sich irgendwie immer ab. An gleicher Stelle, manchmal drüber, manchmal drunter. Ich mag das Szenario von Teil 2 halt super gern. Mhm. Die Polizeistation und ich mag Leon und Claire super gern. Und das haben diese Charakterdynamik haben sie für mich dann auch so super ins Remake übertragen. Und Remake ist dann wiederum für mich ganz persönlich die spaßigere Version von dem Third-Person-Gameplay, das Resident Evil 4 dann etabliert hatte. Weil da halt auch Szenario und so viel mehr meint sind als bei Resi 4. Und das passt für mich super zusammen. Generell diese Dynamik aus Resident Evil 2 und Resident Evil 2 Remake ist, glaube ich, habe ich bei Remake sonst nicht so,
ja,
ich beide Spiele
deswegen,
einfach so toll
deswegen
finde.
Ist es ja so ein phänomenales Remake, weil es halt ein Spiel von Grund auf verändert und trotzdem das Gleiche bleibt.
Genau.
Es könnte nicht unterschiedlicher sein und trotzdem ist es das gleiche Spiel im Kern.
Genau, es ist spielerisch eigentlich was sehr anderes,
komplett,
aber
ja,
dann halt doch wieder nicht.
Also es ist das perfekte Remake. Egal, ob du das Remake für sich liebst oder nicht, es ist das perfekte. Also das ist, wenn ich mir denke, was soll ein Remake machen, es ist exakt einfach das. Und bei mir ist zwei dann, also wenn ich drei Spiele nennen würde, würde ich habe gerade mal überlegt, wenn du es gesagt hast, bei mir wäre es, glaube ich, 2 Remake, 4 und 8 Village.
Oh, 8, echt?
Weil, also das ist ja das Interessante, wir haben ja beide unsere Faszination für Resident Evil, aber es ist aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Und wir mögen recht gesichert immer unterschiedliche Aspekte von
ich mag ja 8 aber auch.
Resident Evil. Aber ja, klar, ich mag ja auch die Ursprungs Resident Evils. Obwohl, nee, das ist auch eine andere. Ich mag die aus der Entfernung, aber du magst ja 8 auch beim Spielen so richtig, ne?
Wo?
Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist es genauso, aber so ein Remake 1 zu spielen hat mir ja nicht so viel Spaß gemacht, aber 8 zu spielen hat dir ja viel Spaß gemacht.
Ja,
trotzdem.
Ja. Genau,
deswegen ist es nicht so ganz das Gleiche. Aber ich mag halt immer, wenn Resident Evil möglichst groß, möglichst absurd, möglichst schlocky und mit einer ordentlichen Prise Action garniert wird. Und ich glaube, deswegen ist erneut 2 Remakes ein großartiges Spiel, weil es schafft halt beides so gut, weil du als jemand, der viel mehr auf dem Survival-Horror-Aspekt da abfährt bei Resident Evil und ich jemand, der mehr auf den Action-Aspekt abfährt, 2 Remake bringt uns so zusammen.
Guter Kompromiss.
Und irgendwo, also irgendwas in meinem, wie gesagt, ich habe gerade echt überlegt, ob ich 3 Remake statt 2 Remake sage, weil ich, ne, das hat mich auf einer persönlichen Sicht so ein bisschen mehr angesprochen, aber 2 Remake ist halt schon das bessere Spiel insgesamt. 8 hat ein etwas, also 8 ist ein bisschen zu vollgestopft mit Sektionen, die dann einfach nicht.
Könnte das, was du über The Evil Within gesagt hast, auch über
Resident
Evil 8 sagen.
Genau, nicht ganz in der großen Tragweite, auf jeden Fall, das Spiel hätte einfach gecuttet werden können und vor allen Dingen reshuffelt werden können, dass man Sektionen woanders hinstellt und man startet das anders und dann kommt das an einer anderen Stelle. Das hätte noch echt Potenzial, noch mehr Potenzial gehabt, aber ich mochte es total zu sehen, dass sie sich immer noch trauen, auf diesen Action-Aspekt zu gehen, aber nicht so wie bei 6, wo bei 6 dafür Resident Evil zurückgelassen wurde und sie jetzt nicht deswegen gesagt haben, oh, dann dürfen wir nie wieder schlocky Action machen, sondern das war, wir müssen die nur richtig machen. Und für mich war das exakt so, wie das Village gemacht hat. Ordentlich Horror, ordentlich den Gruselfaktor und beibehalten und den Survival-Horror-Aspekt beibehalten. Aber wenn es dann drauf ankommt, kannst du dich auch in einen weirden Müllpanzer setzen und gegen den anderen Müllpanzer kämpfen. Ja, darauf stehe ich sehr.
Man kann das halt sehr als Identitätskrise interpretieren. Mhm. Für mich wirkte das eher so wie so ein Variety-Gruselkabinett. So, hier hast du diesen Part mit dem Dorf, das du erkunden kannst, Sachen, die du freischaltest. Hier hast du diesen Part, wo es einfach richtig Grusel ist. Du hast keine Waffen. Hier hast du diesen Part, du hast alle Waffen.
Exakt,
und kannst richtig abgehen. Und das hat für mich irgendwie funktioniert. Aber ich verstehe total, wie es auch für Leute nicht funktionieren könnte.
Klar, aber gerade wenn du dann halt ne,
ist ja kein fokussiertes Spiel.
Ist kein fokussiertes. Und 7 war ein sehr viel fokussierteres Spiel. 7 war auch wieder zu lang.
Auch wieder mehr in der ersten Hälfte als in der zweiten.
Genau, exakt. Aber selbst die zweite Hälfte ist noch viel mehr das, was Resident Evil 7 in der ersten Hälfte war, als Village. Weißt du, weil wenn du durch diese mechanischen Hallen da rennst und gegen die Roboter ankämpfst und ballerst, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was du am Anfang von Village eigentlich machst, wo du gegen Einzelne vor den Werwölfen fließt und sowas, weißt du. Da hat es wieder so einen 180-Grad-Turn hingelegt. Und ganz so krass ist es bei 7 ja nicht. Bei 7 ist es so ein konstantes, also es baut so ein bisschen sich darauf auf. Und da haben sie das auf den DLC ausgelagert. Das ist richtig absurde. Ja, was ich halt auch wieder liebe.
Ich weiß auch gar nicht, wo Resi gerade hin möchte.
Also ich hoffe, dass sie da bleiben, wo sie jetzt sind.
Ich würde sehr gerne Resident Evil 4 VR spielen.
Ja.
Nach den Videos, die ich jetzt gesehen habe, Maximilian Dude dabei zuguckt ein bisschen und dachte so, oh, ich will auch.
Das sieht ja wirklich großartig aus, dass das an, also was auch immer den Dominostein ins Rollen, zum Umfallen gebracht hat, der am Ende dazu führte, dass eine Version von Resident Evil 4 nur bei Facebook veröffentlicht wird. Das finde ich nicht gut gesellschaftlich, dass das mal so endete.
Ja, ich bin immer noch der Meinung, es ist Resi 4, es wird auf allen Plattformen irgendwann erscheinen.
Ist es nicht schon längst passiert? Es gab jetzt wieder ein neues Video hier, Stop What? Skeletons from Fighting, wie heißt dieser YouTube-Kanal? Ja. Der hat ja über jeden Port von Resident Evil 4 ein eigenes Video gemacht, hat jetzt wieder einen neuen Port entdeckt von Resident Evil 4 auf einem Mobile-Device, nur in Japan. Den hat er jetzt dank Fans dran gekommen. Da gibt's wirklich tausende verschiedene Versionen von. Ich mag einfach, dass Resident Evil noch nicht nur noch erfolgreich ist, sondern das Kunststück schafft, immer wieder zu überraschen. Sie haben das Kunststück geschafft, diese Serie absolut in den Abgrund laufen zu lassen, aber dann wieder von diesem Abgrund so abspringen zu können, aber nicht, indem sie einfach nur gesagt haben, ja, dann reiten wir jetzt einfach die Nostalgiewelle und machen exakt das, was einmal alle wollten früher, und dann ermüdet sich das nach 2 Jahren wieder, sondern sie haben es sich getraut, trotzdem noch frische Ideen, also sie haben nicht die Lektion gelernt, die Leute mögen einfach nicht mehr andere Sachen mit Resident Evil machen, sondern sie haben die Lektion gelernt, wir müssen dabei einfach nur die Seele von Resident Evil am Leben erhalten, während wir neue Sachen machen, und da habe ich sehr großen Respekt vor. Ja.
Ich finde halt auch so interessant, wie viele Spielertypen da auch bedient werden, weil es ja wirklich viele Leute gibt, die spielen Resident Evil Speedruns und so ein Kram, und die Spiele bieten sich auch so sehr dafür an mit ihren Bewertungen und den Abkürzungen und der Effizienz, mit der du sie spielen kannst, und den zusätzlichen Schwierigkeitsgraden und den freischaltbaren Extras und so ein Kram. Aber sie funktionieren trotzdem noch, also zumindest viele von ihnen, als singuläre Horrorspielerfahrung, die du dann einmal spielst, und du hast wirklich noch diesen Horrormoment drin, der ja verschwindet mit jedem Mal durchspielen. Oder zumindest, verringert wird. Und ich bin ja niemand, der, also es passiert so selten, dass ich mal Spiele wirklich mehrfach spiele. Und bei Resi funktioniert es in dem Sinne, dass ich dann sage, okay, ich nehme jetzt die zweite Kampagne von Leon oder Claire noch mit, damit ich die vollständige Story habe, auch wenn ich da viel nochmal doppelt mache. Dann ärgere ich mich teilweise über das, was ich doppelt mache, aber habe dann trotzdem noch Spaß damit. Aber wenn ich jetzt weitermachen würde, für mich würde auch der Spielspaß jedes Mal sinken. Wo es für andere immer spaßiger wird. Weißt du, das finde ich halt so interessant.
Gerade Resident Evil ist ja auch, es ist auch so dumm, das ist also so seltsam, weil du es eigentlich nicht erwarten würdest, aber um die alten Resident Evil-Spiele hat sich halt so eine richtig krasse Speedrun-Community aufgebaut, und Capcom hat das erkannt und ihre Spiele bis zu einem gewissen Grad auch darauf ausgerichtet. Also, das ist total krass, wie
Speedrunner-freundlich.
Exakt, wenn du dir Resident Evil 8 anguckst, was du da alles freischalten kannst, und wie sehr diese freischaltbaren Gegenstände wiederum darauf ausgerichtet sind, Speedruns zu ermöglichen und weiter zu optimieren. Ja. Das macht wahnsinnig Spaß, sich das anzugucken, wenn Leute diese Spiele sehr, sehr schnell und gut spielen tatsächlich.
Okay.
Und jetzt reden wir noch ausführlich über die Filme, also was ist über Afterlife.
Über die Multiplayer-Ableger.
Ach ja, ja stimmt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das mochte ich sehr, dass da auch Noah Coppola-Gervais an einem gewissen Punkt gesagt hat, nee.
Ja, irgendwo muss man den Schlussstrich ziehen.
Nein, danke.
Ich freue mich sehr auf die Zukunft von Resident Evil, ja, auf Resident Evil 9 und auf Resident Evil 4 Remake. Mhm. Finde ich beides sehr, sehr spannende Projekte.
Ich freue mich sehr auf 9 und bin sehr gespannt, also doch gespannt, was zum Teufel 4 Remake sein soll. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist unmöglich, dass 2 Remake, das, was ich sage, das perfekte Remake, das ist ein komplett anderes Spiel, aber das kannst du bei 4 Remake nicht machen, weil es muss ein ähnliches Spiel werden. Oder muss es das? Machen sie aus 4 jetzt einfach. 4 Remake ist wieder, ist im Stile von 1 Remake. Das ist das ursprüngliche 4. Ja, das ist es doch.
Das sage ich ja in meinem Video auch.
Ja, das habe ich ja vergessen, sorry. Aber ja, das wär's.
Ja, ja. Gut. Ich glaube, das ist generell ein Wunsch, den mehr Leute haben, als man vermutet.
Das wäre auch verrückt.
Ich glaube, es ist auch sehr gefährlich.
Ja, nee, das kannst du nicht machen. Das wäre so weird. Das
ja, weil du halt gefühlt Kontrolle wegnimmst. Ich glaube, viele Leute würden das interpretieren als D-Make. Rückschritt,
ja,
als
absolut.
Spielerischen Rückschritt. Mhm. Dabei ist es keiner zwingend.
Mhm. Ja,
also so diese Perspektive und die Tanksteuerung ist nichts Schlimmes. Wobei ja, Resi 4 hat ja immer noch Tanksteuerung, ist ja eigentlich auch Quatsch.
Ja, ein ganz seltenes Third-Person-Tanksteuerungsspiel.
Ja, gibt's nicht, also spielt sich so, wie sie spielen soll. Also muss man jetzt, finde ich, auch nicht ändern. Steuerung war nicht mein Problem bei Resident Evil 4.
Ich habe ganz schon überlegt, was ich als nächstes nennen möchte. Und ich glaube, also es gibt ja Resident Evil, es gibt Silent Hill. Über Silent Hill sind wir jetzt noch nicht zugekommen. Würde ich jetzt auch nicht unmittelbar zukommen, weil es gibt noch so ein Franchise in diesen Reihen, das so als Konkurrenz dastand und das dann noch vor Silent Hill so ein bisschen hinweggefallen ist. Das es jetzt aber wieder gibt, nämlich Fatal Frame.
Ach so.
Fatal Frame.
Das es jetzt wieder gibt, ja.
AKA Project Zero.
Kinda.
Stand ja so wirklich eigentlich Schulter an Schulter als der erste und beim zweiten Teil mit diesen Giganten. Nie in den Verkaufszahlen, aber es war eines dieser Spiele, dieses Survival-Horror-Spiele, das wieder eine eigene Identität hatte. Ne? Mhm. Du hattest Silent Hill, was so sehr dieser erzählerische Psychoterror war. Dann hattest du mit Resident Evil, das so ein bisschen auf Action ausgelegtere Survival-Horror mit großen Schockmomenten. Und dann hast du das Fatal Frame, was wirklich unwichtige Geschichte nur erzählt und sich dann sehr über das sehr, sehr, sehr langsame Gameplay definiert und seinen Horror komplett aus den speziellen Situationen im Gameplay ergibt. Das würde ich sagen, ist, das unterscheidet es von Silent Hill. Mhm. Silent Hill ruft den Horror mehr durch seine narrativen Kontext und Struktur noch auf. Also, warum diese Charaktere da rumrennen, ist ganz essentiell wichtig dafür, dass ich mich grusel, wenn ich da rumrenne. Und weil ich weiß, was es für Dämonen da gibt und weil ich keine Ahnung habe, was da als nächstes kommt. Bei Fatal Frame ist es alles ziemlich klar. Du bist halt in einem Geisterhaus und hier sind Geister. So. Und warum die Geister da sind, würde ich schon gerne wissen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich frage, so, ah, was ist das für ein seltsames Wesen und was habe ich getan? Nee, hier sind halt Geister und du musst halt die Geister besiegen mit deiner Kamera.
Ich finde aber, Silent Hill funktioniert auch auf dieser oberflächlichen Ebene.
Das stimmt,
es sind ja einfach Fucked-Up-Kreaturen und du bist in der Stadt alleine und hast nur Scheißwaffen.
Ich würde sagen, der Fokus ist halt der andere. Ne? Der Fokus liegt auf eher auf dem narrativen Ding, genau.
Ich habe auch Fatal Frame nie wirklich gespielt.
Ja,
muss ich ehrlich zugeben.
Ich habe den ersten Teil tatsächlich durchgespielt, auf der Xbox. Und den zweiten Teil haben wir bei Time to Dreimal gespielt. Ich glaube, irgendwie anderthalb, zwei Stündchen oder so.
Ja.
Und dann den dritten Teil, der ja auch noch in diesem klassischen Stil ist, so ein bisschen so eine Fatal Frame Trilogie. Und dann kam der vierte Teil auf der Wii raus und der war aber wieder was sehr anderes.
Den
und
dritten gab es noch nie bei uns, oder?
Ich glaube schon. Den vierten auf der Wii gab es nie bei uns. Der ist von Grasshopper.
Ach so, okay.
Genau, der von Suda 51. Kam dann nie im Westen raus. Soll auch nicht so toll sein, hat wohl ganz komische Steuerungsdinger, weil du solltest meinen, dass wenn du eine Wii-Fernbedienung hast und dann Fatal Frame steuerst, ah cool, hast du eine Taschenlampe. Nee, du kontrollierst damit nicht die Taschenlampe, du kontrollierst damit irgendwas anderes und das ist kompletter Blödsinn.
Und die Kamera ist ja der Twist, oder, an dem Spiel?
Genau, dass du halt die Gegner, sollte ich mal erklären,
ja, ein
guter Punkt, du bekämpfst die Gegner, was in diesem Fall Geister sind, nicht mit traditionellen Waffen, Nahkampf- oder Fernkampfwaffen, sondern mit der Kamera, deswegen der hervorragende englische Titel Fatal Frame.
Wie ist denn der Originaltitel?
Im Original ist das nur Zero. Der Japaner, in Japan heißt es Zero und dann haben sie es in Europa Project Zero genannt und in Amerika haben sie einfach gesagt,
Project Zero, ja.
Fuck it, und da heißt es dann Fatal Frame.
Fatal
das ist
Frame,
der Abstand der beste
Name. Würde ich auch sagen, ist der beste Name. Normalerweise ist es immer eher andersrum.
Ja, also auf jeden Fall.
Resident Evil ist, finde ich, Biohazard, ist schon super cool und bei Evil Within ist Psycho Break ist auch sehr cool.
Das ist so Psycho Break, das dem werde ich immer nachtrauen, weil also wenn irgendjemand den Namen Psycho Break hört und das nicht sofort sehen, spielen oder erleben will, dann werde ich das nie verstehen. du kämpfst halt gegen Geister, indem du mit deiner Kamera Fotos von ihnen machst. Du bekommst sie, wie heißt die nochmal, Kamera Obscura oder sowas heißt die?
Genau. Das ist übrigens in der Fotografiegeschichte auch wohl ein richtiger Begriff, ja, das habe ich neulich gelernt bei, shit, wie heißt dein Kanal? Was, Technology Connections? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es so einen sehr tollen Kanal, der hat über Kamerageschichte und Technik ein bisschen geredet.
Das zeichnet sich dadurch aus, dieses Kanalsystem, dass es so langsam ist. Und alles im Spiel ist extrem langsam. Denn es geht jetzt nicht darum, dass du die Kamera schnell ziehst und dann bam, 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 ganz viele Fotos machst, sondern du ziehst die Kamera und dann musst du auf die Geister zielen. Und dann lädt sich, während du auf die zielst, so ein kreisförmiges Fadenkreuz quasi auf. Und erst wenn das komplett aufgeladen ist, machst du so richtig Damage an denen. Vorher kannst du auch schon die schießen und denen ein bisschen Damage machen, aber so, um so richtig effektiv gegen die anzukommen, musst du wirklich eine Weile auf die draufhalten und das ist halt ein sehr, sehr schönes System, weil du einfach durch das Kampfsystem gezwungen wirst, diesem Horror entgegenzustauen. Das ist wirklich, dieses Spiel ist unfassbar gruselig. Dieses Spiel hat bei mir grandios funktioniert, als ich es alleine gespielt habe, weil es hat sensationelles Sounddesign, im Hintergrund ist es Flüstern die ganze Zeit und dann auch mal Schockmomente und Jumpscares, aber jetzt nicht zu viele oder zu exzessiv, sondern so, dass ich das cool finde und dass ich Spaß daran habe. Das ist übrigens ein Teil am vierten Teil, das muss ich kurz erwähnen, weil das so billige Jumpscares hat. Immer, wenn du ein Item aufnimmst, schaltet er in eine separate Kameraperspektive und ich glaube, du musst die A-Taste halten und dann geht deine Hand, du siehst deine Hand vom Hauptcharakter, wie die langsam zum Item geht. Und meistens nimmt ihr das Item. Aber irgendwie jedes sechste Mal kommt so eine Geisterhand von rechts und haut dir so die Hand weg. Was halt beim ersten und zweiten Mal cool ist, aber irgendwann denkst du, bist du natürlich voll übermüdet, nur weil du jedes Mal 5 Sekunden die A-Taste halten musst und dann kommt eine Geisterhand und schleppt die Hand weg und so, ja geil, dann musst du normal die A-Taste halten. wie gesagt, ich habe das Spiel auch natürlich selbst nie gespielt, aber ich habe mir ein bisschen mehr dazu angeguckt. Und jetzt kommt halt der fünfte Teil, Maiden of the Black Water, der ja vormals ebenfalls nur in Japan erschien für die Wii U. Er kommt jetzt auch im Westen raus auf sämtlichen Plattformen.
Der ist auch bei uns rausgekommen.
Und kommt... Ach ja, ist auch bei uns rausgekommen, natürlich. Ja, sorry. Dadurch, dass es Video-exklusiv war, habe ich im Kopf gehabt, dass es nie erschien.
Nee, doch, das ist bei uns rausgekommen.
Ja, ist auch bei uns rausgekommen, aber halt
ziemlich teuer, wenn man sich das gebraucht holen möchte.
Ja, die kostet auch neu, ist ein Vollpreistitel tatsächlich jetzt, oder zumindest 50 Euro kostet es. Soll jetzt auch kein phänomenaler Ableger dieses Spiele sein, aber die ersten drei Teile sind die.
Thirsty.
Genau, das ist halt, ist das nicht auch ein Team Ninja-Spiel?
Ich
glaube, es war Team Ninja.
Ich guck mal nach, wenn ich nicht es ganz war sicher. Übrigens, Technology Connections war übrigens wirklich der Name dieses Channels, Empfehlung dafür.
Ah, danke dir. Aber die ersten drei Teile möchte ich wirklich ganz, ganz doll empfehlen als sehr ruhige, angstmachende Horrorerfahrungen, sehr atmosphärisch und das offenste Spiel dieser, wenn ich mal diese drei Spiele-Serien, Resident Evil, Silent Hill und Fatal Frame. Du hast ja Resident Evil, was im kleinen Rahmen so ein bisschen dir offenes Gameplay gibt, ne, dass du halt Schlüssel finden musst und wieder zurück musst. Mhm. Und dann hast du Silent Hill, was sehr linear eigentlich ist, aber so tut, als wäre es offen, als ob diese Stadt offen dir stehen würde. Und dann Fatal Frame, im ersten Teil bist du halt wirklich in einem großen Herrenhaus unterwegs und das steht dir relativ frei zu erkunden tatsächlich. Also da kannst du auch gerne mal feststecken, einfach weil du gerade nicht genau weißt, wo du als nächstes hin musst. Aber es ist dafür ein relativ kurzes Spiel, wenn du dann rausfindest, was du machen musst, was eine schöne, simple Gruselgeschichte erzählt. Sehr, sehr fucked up, was es da erzählt, auf wirklich, Kurs. Das weiß ich noch sehr. Und hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Der zweite und dritte Teil ist etwas, was bei mir oben auf der Liste steht, was ich noch spielen muss.
Der fünfte Teil kam von Koei Tecmo.
Okay, nicht also Team
fast.
Ninja. Ja, ja. Ich hatte irgendwo im Kopf, dass es eine Verbindung gab. Dann nicht also ganz.
Gibt es die beim Staff oder so, aber jetzt zumindest.
Das könnte sein, ja.
Das Entwicklerteam ist Koei Tecmo.
Das war mein kleines Abfeiern von Fatal Frame Project Zero. Wenn ihr es nie gespielt habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Das ist echt eine sehr, sehr tolle Reihe.
Ja, es wäre schön, wenn da die Teile mal Re-Releases erfahren würden. Also es gab ja mal Wii-Remakes wohl. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es die bei uns gab.
Weiß ich auch gar nicht.
Und Fatal Frame, es ist halt bei mir so ein Nachholkandidat, müsste ich dann wahrscheinlich auf entweder Original oder Emulation.
Ja, die Sache ist, ich habe ja den ersten Teil auf der Xbox gehabt, aber zu Hause habe ich das nicht stehen. Ist das bei uns im Regal jetzt, glaube ich, auch nicht? Ich weiß gar nicht, dann habe ich die Version nicht mehr. Ich weiß nicht,
ob das bei uns ist.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das hätte ich im Kopf.
Das wäre mir gerade
Weil neu. Ich glaube tatsächlich, das gibt es nur. Ich gucke mal, ob es einen Port noch bekommen hat. Fatal Frame 1 gibt es auf der Xbox und der PlayStation 2.
Ich muss übrigens bei deinen Beschreibungen auch sehr denken an Echo Knight Beyond, was ich im Zuge von From Software to Souls durchgespielt habe. Das From Software Horrorspiel und ja schon deren drittes. Also Echo Knight ist ja eine Reihe, aber das einzige, was wir bekommen haben in Europa. Und das war so ein Sci-Fi Horror, aber auch super langsam und sehr mit, okay, Horror, den du nicht angucken kannst und Horror, den du nicht siehst, weil es halt Geister sind. Aber da gibt es halt auch so schöne Momente, wo irgendwie dann Fingerspuren auftauchen auf deinem Helmvisor oder sowas und du weißt nicht, woher. Das ist ganz cool.
Wenn ich das, ich kenne das ja noch aus dem Video, also oder generell auch aus ein, zwei Videos. Kein
großartiges Spiel, aber
exakt, ich glaube, das hat tatsächlich was sehr Ähnliches vor. Fatal Frame ist halt die spielerisch bessere, nicht etwas, sondern wirklich deutlich das bessere Spiel. Aber atmosphärisch haben sie sehr Ähnliches vor. Ja. Weil Fatal Frame ist wirklich ein gutes Spiel. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, du hast recht, Project Zero 2 kam auf der Wii raus. Aber auch nur der zweite Teil.
Das ist ja weird.
Ja, ja. Und den hatten wir, glaube ich, auch gespielt. Das könnte sein, dass wir den damals bei Time to Die gespielt haben. Aber ja, es gibt nur den.
Okay.
Und es gibt ein Spiel namens Spirit Camera, was ein 3DS-Port, ein 3DS-Spiel ist, das auf Fatal Frame basiert. Aber das heißt Spirit Camera,
The Cursed. Ja, man muss ja sagen, also so, wo du halt etwas in der Hand hältst, was eine Kamera sein könnte, auch bei der Wii U und so, das ergibt ja schon Sinn.
Voll.
Und bei der Switch würde man es vielleicht auch eher im Handheld-Modus spielen, weiß ich gar nicht. Weiß Können nicht, wie es funktioniert.
Kommt mich
nicht
original beschäftigt. Heute raus, am Tag unserer Aufnahme.
Ich glaube, ich möchte das aber nicht spielen.
Nee?
Also, weiß ich nicht, habe ich gerade nicht so.
Ich glaube, ich will das schon
Weil spielen. Ich halt immer höre, wie bla es sein soll.
Ja, ich bin halt interessiert daran, weil ich kann mir so schwer vorstellen. Es ist einfach Project Zero.
Ich bin
Zero.
Vor allem der Meinung, ich habe das gespielt.
Oh,
ich bin der Meinung, ich habe das auf der Wii U irgendwie über Giga-Codes oder aber es kann auch eine fabrizierte Erinnerung aus Trailern sein oder so. Gar keine Ahnung.
Eigentlich Fatal Frame ist eigentlich so ein grundsolides Konzept, dass nichts wahnsinnig schwierig ist, einfach nochmal zu machen, weil es so simpel ist.
Naja.
Ich meine jetzt nicht
da. Es wirkt immer leichter als es
ist. Genau, mein Punkt ist jetzt nicht, Videospiele sind einfach zu entwickeln. Ja, ja. Der Videospielpart ist immer schwer zu entwickeln, aber es ist kein Resident Evil, wo du irgendwann dir wirklich, was machen wir denn jetzt hier mit? Okay, wir gehen ein bisschen in Action. Also da musst also dieser Schritt, okay, jetzt sind wir in der Ego-Perspektive, machen immer noch das, was der Erste gemacht hat. Das ist so Galaxy Brain, da wäre ich nie drauf gekommen, aber ist genial. Fatal Frame braucht sowas gar nicht. Bei Fatal Frame hast du so eine, das ist so ein grundsolider, so eine Horroridee. Du bist als eine junge Person in diesem Geisterhaus unterwegs oder einem größeren Anwesen oder sonst irgendwas und hier sind Geister und die sind gruselig und du machst Fotos von denen, das ist auch gruselig. Und da kannst du dann einfach dir immer eine neue Gruselgeschichte nehmen und immer neue Varianten davon. Und es muss gar kein großer AAA-Titel sein. Du musst keine krassen Skriptsequenzen haben. Es kann was relativ simpel sein, was sofort effektiv ist. Also, deswegen finde ich es so schade, dass es das dann so ein bisschen ausgestorben ist.
Resi 7 wirkt ja, als wäre es inspiriert vom Indie-Horror-Markt. Mhm. Und Fatal Frame wiederum ist eine Reihe, die den Indie-Horror-Markt inspiriert
sehr
hat.
Guter Punkt.
Weil das, was du sagst, passt fast genau auf Phasmophobia. Nur, dass das halt ein Multiplayer-Konzept ist für diesen Horror. Und das funktioniert wohl super. Also mit diesem, weil sie ja da wirklich spielen mit der Tatsache, dass du Leute nur hören kannst, die nah bei dir sind und dann teilweise Leute im Radio hast und sie dann da mitspielen und so. Und da habe ich mir auch halt mal Streams von angeguckt und das ist richtig cool. Das ist halt janky wie sonst nichts, aber diese Grundidee ist sehr, sehr, sehr stark. Und inzwischen wurde das ja schon viel weiterentwickelt, also vielleicht ist es inzwischen auch viel besser, aber
weißt du, ob das immer noch im Early Access ist?
Gar keine Ahnung.
Weiß ich auch
nicht. Ich glaube irgendwie, ich habe neulich wieder eine Schlagzeile gesehen mit irgendeinem Update, aber ich weiß jetzt nicht, was der Status ist. Ich habe es nicht so genau verfolgt.
Weißt du, was ich jetzt gerade erst lerne, durch Wikipedia bei Fatal Frame nachgucken? Der Director vom ersten Teil ist der Director bei allen Teilen. Ich finde, das wirkt voll so dadurch, dass es immer unterschiedliche Entwickler sind und immer unterschiedliche, Publisher weiß ich gar nicht, aber immer unterschiedliche Entwickler halt und dann auch so unterschiedliche Resonanz gibt, wirkt es voll so, als ob das von dann wild unterschiedlichen Leuten entwickelt wurde. Aber der ist nicht nur der Director, sondern auch der Writer für jedes dieser Spiele. Und der ist der Macher von Deception. Weißt du noch, kennst du noch Deception? Dieses Fallenspiel?
Ja, ja, ja.
Die hat er auch gemacht.
Aber da gibt es ja auch mehrere Teile.
Genau, eines davon heißt Trapped im Westen. Und, also der hat Deception gemacht, komplett. Der hat Fatal Frame gemacht, komplett. Und dazwischen Quantum Theory.
Was?
Das ist der Director von Quantum Theory.
Oh mein Gott.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Holy shit. What? Wie kommt man denn von Fatal Frame zu Quantum Theory?
Ja, das ist der hat eine
Empfehlung an unseren Time to Dry Run.
Also, das ist eine grandiose Videogames-Serie, die er ja hier super gemacht hat. Und dann hat er dann die Story von Nioh geschrieben. Das ist wirklich.
Der hat die Story von Nioh geschrieben.
Es ist sehr, sehr faszinierend, ja.
Was für eine Karriere, ey. Holy shit. Ja, aber hat er nicht. Auch da ist wieder Halbwissen, weil manchmal schnappt man Sachen über Social Media auf, ohne sie zu checken und dann redet man im Podcast drüber. Aber ich bin der Meinung, die haben auch irgendwie gesagt, sie haben halt Interesse auch an einem neuen Fatal Frame. Mhm. Es kann halt sein, dass das wieder so ein Fall ist von, wir machen erstmal so ein altes nochmal, wenn das erfolgreich ist, machen wir ein
kann
neues.
Kann ich mir gut vorstellen,
was ich immer scheiße finde. Das finde ich fast immer scheiße.
Weil es diese Gefahr gibt, dass es nicht erfolgreich ist?
Naja, es ist wie so ein Geiselding, weil die Fans ja von den Spielen, die dann neu rauskommen, haben diese Spiele schon und haben nicht zwingend Interesse, sich dann nochmal eine Version zu holen. Das war bei Unimusha auch so. Unimusha war ja mega unerfolgreich, diese Re-Release. Also ich finde das immer blöd.
Ja.
Weil das heißt nicht zwingend, dass ein neuer Teil dieser Reihe nicht erfolgreich wäre.
Halb würde es nicht
heißen. Und andersrum auch nicht. Das heißt nicht zwingend, dass ein neuer Teil erfolgreich wäre.
Naja. Ich glaube, bei Unimusha haben sie über die geschäftlichem Sinn die richtige Entscheidung getroffen.
Naja, aber nee, ich glaube nicht, weil Unimusha würdest du heute sehr anders machen als Unimusha Warlords. Oh. Unimusha Warlords ist ein Spiel, was sehr, sehr seiner Zeit verhaftet ist in der Art und Weise, wie es funktioniert.
Das ist wahr.
Und da verstehe ich total, dass das heute nicht mehr jedem Spaß macht. Ja. Und dass es halt auch weird ist, wenn du das kontextlos präsentiert bekommst.
Ja.
Ohne großes Marketing.
Ja.
Und neues Unimusha, wenn er richtig mit der Grafik, so wie Capcom in ihren letzten Spielen reinhaust, holy shit, das könnte voll das geile Actionfeuerwerk werden. Und Nioh ist ja auch erfolgreich mit seinem Szenario und so, also why not? Ja, sorry, kurzer Rant. Ich möchte noch mal ein kleines Spiel erwähnen, das eigentlich ein Actionspiel ist, aber finde ich trotzdem sehr, sehr gut eine Horrorstimmung erzeugt, und das ist Devil Daggers.
Oh,
das haben wir auch vor ein paar Jahren mal gefeatured im Podcast und im Stream. Das ist ein ganz, ganz simples Spiel. Du bist da auf so einer 3D-Plattform, auf einer runden, und es spawnen einfach Gegner. Also ist alles dunkel um dich herum. Du hast eine Hand, aus der du Dolche schießt, die Devil Daggers, und du musst einfach so fliegende Skelettköpfe und immer absurder werdende Kreaturen, die dann teilweise Tentakel haben, teilweise sind es so Würmer, die durch die Luft fliegen. Super, alles geil. In so einem Retro, so Quake-like Retro-Polygon-Look. Und die Atmosphäre dieses Spiels, das es aufbaut, einerseits durch sein Survival-Gameplay, weil es gibt kein Ende, sondern die Du ballerst so lange, einfach, es ist eigentlich ein Highscore-Spiel, es ist eigentlich ein Arcade-Spiel.
Es ist einer dieser Boomer-Shooter, von denen es ganz viele gibt tatsächlich, aber mit einer sehr anderen. Nein, wohl, es gibt viele dieser Shooter, haben ein Horror-Setting. Ich denke auch an sowas wie Dusk oder sowas, aber.
Aber das ist wirklich eher das Setting.
Genau, Devil's Dagger ist noch mehr auf Arcade-Punkte sammeln aus, aber hat dann trotzdem diese Atmosphäre, die funktioniert. Das steht also eigentlich komplett so gegenüber.
Sollte man meinen.
Im Widerspruch, aber
weil's
funktioniert.
Halt aber im Kern ein Survival-Spiel ist. Du musst so lange aushalten, wie du kannst. Und so entsteht dann der Highscore einfach nur in der Zeit, die du ausgehalten hast. Und aber auch durch einfach die Masse an Gegnern, die auftauchen, das Design der Gegner, die auftauchen, und vor allem das Sounddesign dieses Spiels. Das ist hervorragend. Weil es wird wirklich so eine Kakophonie aus Geräuschen, aus Stöhnen, aus Skelettklappern und dann aus den Schussgeräuschen deiner Dolche und sowas. Und da kommt man voll in so eine Horror-Trance, wo man, das ist ein physisch anstrengendes Spiel.
Ja.
Das kann man, also es gibt sicher Leute, die können das stundenlang hintereinander spielen. Und ich habe es ja teilweise auch stundenlang hintereinander gespielt, aber da rede ich eher von so 2 Stunden oder sowas. Und danach bist du halt platt. Bist du einfach platt.
Es ist super geil, weil du könntest exakt ein anderes Spiel beschreiben damit auch, was ein komplett anderes Spiel ist, aber exakt das macht nämlich Thumper. Das Rhythmusspiel.
Ja, ja, ja.
Das ist exakt das. Ein Spiel, was genauso sich über seine simple Grafik und dann vor allen Dingen das Sounddesign definiert. Ein Spiel, was dich absolut leer saugt, was dich komplett drained. Wenn du das eine Stunde gespielt hast, bist du fertig mit der Welt und einfach nur wegen diesem audiovisuellen Fest, was dir da geboten wird und halt der extrem spielerischen Anspannung, weil auch das teilt sich Thumper mit Devil Dagger, dass du bei beiden Teilen von Anfang an bis zum Ende quasi nicht blinzeln darfst und durchgehend
halt als
durchstehen musst. Genau, und Thumper halt aber als sehr einzigartiges Rhythmusspiel, das nicht, also das quasi einfach das macht, was jedes Rhythmusspiel macht, aber das so präsentiert, dass es sich fast ein bisschen anders anfühlt, als ob es
Ja nicht klassische Musik ist, die du da
exakt
deren Rhythmus du folgst, sondern fast schon so eine Geräuschkulisse.
Genau.
Und aber halt eine rhythmische.
Und Thumper hat dann noch den großen Vorteil, dass es das als VR-Spiel gibt. Und das kann ich wirklich empfehlen. Thumper im VR ist eines der immersivsten Spiele, eine der immersivsten Medienerfahrungen, die man so machen kann, weil man da auch man braucht keinen großen Aufwand, um das so zu erleben, sondern du setzt das einfach auf, du musst nicht noch irgendwie Steuerung verstehen oder du hast Probleme mit Motion Sickness, sonst irgendwas. Das ist alles bei Thumper relativ ein kleines Problem. Du kannst aufsetzen und es macht sofort Klick und du verstehst, was es machen will. Und nach einer Viertelstunde sagst du wahrscheinlich, alles klar, vielen Dank, genug. Aber das waren hervorragende 15 Minuten. Und bei Devil Dagger, das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gespielt, aber das ist ein absolut. Das ist ein Horrorspiel und das ist ein sehr einzigartiges Horrorspiel und das ist sehr cool, dass du das nochmal erwähnt hast.
Ja, und Thumper wäre mir jetzt auch nicht nochmal eingefallen, aber ich finde, das fällt auch fast in die Kategorie mit rein.
Voll. Also für mich nehmen die exakt die gleiche Position, obwohl das komplett unterschiedliche Spiele sind.
Sachen, die du siehst in Thumper, sind auch teilweise so schwer zu greifen. Gebilde.
Ja, aber diese Bosse, die große Gesichter sind, aber genau, nicht
sehr
wirklich.
Oppressive, ja. sehr vereinnehmend, aber richtig cool.
Ich möchte mal über ein Spiel reden, das ich nicht viel gespielt habe, weil es mir zu krass war. Weil das ist eines der Horrorspiele. Ich habe bei mir festgestellt, je älter ich werde, desto doller reagiere ich auf Horror. Generell, je älter ich werde, desto doller reagiere ich auf alles eigentlich, was so irgendwie so emotional ist tatsächlich und desto mehr fühle ich mich da rein. Weiß nicht, woran das liegt, aber das habe ich schon öfter gehört, dass Leuten das passiert. Und bei Horror ist es auch absolut so. Also ich grusel mich schneller, ich habe schneller gesagt so, nope, das ist mir zu krass und es geht mir auch näher. Und bei Darkwood hatte ich sehr diese Erfahrung. Ein Top-Down-ISO.
Gibt's auch einen Mudstream, den wir empfehlen können, wie schön.
Ja, ein Top-Down, das ich mir tatsächlich auch angeguckt habe, weil ich dann selbst irgendwann nicht mehr spielen konnte. Ja. Ein Spiel aus der isometrischen Top-Down-Perspektive, wo du einsam in einer Hütte, in einem Waldgebiet wach wirst und halt überleben und erkunden musst. Es hat so ein paar Survival-Mechaniken, wie das auch klassische Survival-Spiele haben, aber eingebaut in ein lineares Spiel, was dir eine Geschichte erzählt, was will, dass du A, B, C, D, E entdeckst und halt dich dann immer wieder zurück in deine Kabine schickt, wenn du nicht sterben willst, wo du dann die Nacht überleben musst. Und das Besondere hier ist, du weißt nicht genau, was dir da an die Gurgel will oder ob dir da irgendwas an die Gurgel will. Ich habe es auch nicht weit genug gespielt, um das selbst herauszufinden, weil du bist dann in diesem Haus und es ist eine sehr simple Grafik, eine sehr simple Präsentation, aber spielt so unfassbar genial mit Soundeffekten und mit der simplen Präsentation, mit dem, was es dir tatsächlich an Informationen gibt und was es dir dann nicht an Informationen gibt. Es hat ein sehr, sehr kluges so Sichtfeld, was es so ist. Zeigt ganz viel Schatten von dem, was der Charakter quasi nicht sehen würde, wird auch schwarz in Schatten dargestellt und deswegen hast du nur so ein enges Sichtfeld, wo du wirklich sehen kannst. Das heißt, wenn du dich versteckst in einem Raum, dann siehst du auch nicht mehr, was im Rest des Hauses passiert. Und du musst dann die Türen und die Fenster versperren, du musst Ressourcen sammeln, um Holz davor zu packen, brauchst dann aber auch Essen und Trinken, um die Nacht zu überstehen und musst Waffen irgendwie finden und dann rüttelt es an Türen und es kracht runter, aber dann ist da gar nichts und dann ist da vielleicht doch was. Und das, ich wollte so unbedingt mehr von diesem Spiel sehen. Und ich habe es geliebt auf einer erzählerischen Perspektive, weil es erzählt sich da sehr cool, finde ich, und sehr zurückgefahren. ich habe es nicht ausgehalten. Es war mir, es hat so viel bei mir ausgelöst, weil ich erzählerisch da voll drin war und auf dieser Ebene mir Panik macht, aber auch auf der rein, auf, also mein Animal Brain, wie es reagiert auf diese Sound, auf diese Geräusche und auf die Panik, hier bricht jemand in das Haus ein und ich habe keine richtigen Waffen, mich zu verteidigen, das Licht geht aus. Da habe ich wirklich einfach einmal gesagt, nope, und all der viert und das Ding danach nie wieder gestartet, weil ich so fertig mit der Welt war.
Ja, also vielleicht hilft bei solchen Spielen dann, die mit jemand anderem zu spielen. Weil ich weiß, dass ich früher als Jugendlicher Silent Hill 2 und 3 zum Beispiel immer mit einem Kumpel gespielt.
Ich nicht. Ich habe Silent Hill komplett mit Licht an, Ton so leise, dass es fast nicht mehr hörbar war, gespielt. Und das war der einzige Weg, wie ich als Jugendlicher spielen konnte.
Aber Resident Evil 2 Remake zum Beispiel kann ich alleine nachts problemlos spielen. Obwohl ich das auch richtig gruselig finde. Ja. Aber da kann ich mich so gut wehren. Ich glaube, es hängt immer sehr von der Art von Spiel. Aber ja, Dark Code habe ich nur ganz kurz gespielt. Möchte ich unbedingt noch mal tiefer einsteigen, weil das finde ich super interessant. Das ist ein richtig tolles Konzept und es ist so eine krasse Leistung, aus dieser Perspektive diese Art von Horror zu erzeugen. Also wirklich diesen Panik, oh shit, what's happening Horror.
Ja, der PT-Horror ist es bei mir gewesen. Der einfach, der nope, holy shit, krasses, holy shit, ich habe Panik, ich habe legit in der echten Leben gerade Panik, das ist das, was Hereditary bei mir ausgelöst hat, das hat und PT und das hat auch Darkwood geschafft, das schaffen nicht viele Spiele.
Ja, Hereditary hat ja auch ein paar Szenen, die sind ziemlich fies. Okay, ich würde mal zu was leichtherzigerem kommen, ein Spiel, wo ich mich nicht wirklich vor grusel, aber das hat das Szenario so schön eingefangen und passt auch, finde ich, wunderbar zu Halloween und ich finde es schade, dass sie es beim zweiten Teil zumindest bisher nicht gemacht haben, nämlich Red Dead Redemption Undead Nightmare, das Zombie-Add-on zu Red Dead Redemption, das war nämlich hervorragend. Da haben sie richtig, richtig viel Spaß mit gehabt und ich finde, Zombie und Western ist eine fantastische Kombination. Ich mochte ja auch sehr Alone in the Dark 3, um das hier nochmal anzusprechen. Generell auch Alone in the Dark 1, tolle Horrorspiele, aber halt sehr, sehr alt und fühlen sich auch so an. Aber dieses Szenario funktioniert, finde ich, super gut. Und sie, also das ist Comedy-Horror. Da machen sie auch wirklich ein paar Situationen, die sind einfach absurd, aber auch ein paar, die sind richtig fucked up. Ja, genau, das gibt's da auch noch. Aber es gibt auch so einfach eine, das wird ja gerne mal gemacht, wo so Hauptcharaktere abserviert werden und denkst dir so, ach, das ist eigentlich gerade richtig schlimm.
Ja.
Aber es ist halt so, ja, John Marston macht das schon. Und dann hast du halt die vier Pferde der Reiter der Apokalypse, die du bekommen kannst, was ich auch super toll fand. Das mochte ich damals richtig, richtig gern.
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr viel an konkret erinnern an Dead Nightmare, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich es großartig fand. Und dass ich überrascht war, wie als sich als richtige Geschichte präsentiert hat. Also es ist halt ein Joke. Ja. Dieses Spiel ist ein Joke und ein lustiger Witz, aber es erzählt sich wie so ein richtiges, wie so ein richtiges Spiel, wie so eine richtige Kampagne. Und es geht ja auch wirklich los, ziemlich dramatisch mit John Marston und seiner Familie. Genau. Das ist ja nicht nur lustig, ist auch, du sagst selbst, fucked up.
Fucked up. Und dann fesselt er die und will dann
wirklich
sie retten.
Das ist ziemlich weird und fucked up. Aber ich erinnere mich halt, wie gesagt, konkret an diese Yeti-Szene, die kompletter Schwachsinn ist, aber irgendwie aber auch lustig,
emotional.
Aber auch emotional und traurig, alles gleichzeitig. Das ist das Rockstar, vermisse ich. Das ist nicht das GTA 5, wir machen edgy Satire Rockstar. Das ist auch nicht das, wir sind Red Dead Redemption 2, erzählen eine wahnsinnig ernste und humorlose Geschichte. Und das meine ich nicht negativ, es macht das verdammt gut, was es da erzählt. Aber ich vermisse das, dass sie das außerhalb von GTA Online noch machen, weil ich weiß ja, dass sie das in GTA Online machen und da dumm werden, Aliens präsentieren und so weiter und so fort. Aber ja, das hätte ich mir auch sehr mit Red Dead Redemption 2 gewünscht. Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich mir vorstellen kann, dass so ein Ding mit der heutigen Technologie dann auch wieder 4 Jahre dauern würde und sie das deswegen nicht machen. Das weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, der Wille muss halt da sein. Und also es wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen, okay, jetzt mach das nochmal so. Wäre vielleicht auch nicht mehr so effektiv. Ja. Deswegen muss jetzt auch nicht sein. Ich weine dem jetzt nicht so sehr hinterher, aber trotzdem in der neuen Grafik wäre es bestimmt auch super cool.
Mir fällt auch ein, es gibt so Aspekte tatsächlich in Redemption 2, Es gibt so Size. Ja, Redemption 2 hat ja immer noch, das stimmt gar nicht, was ich sage, dass das komplett humorlos und bierernst, aber ich habe dann die Hauptgeschichte gedacht, die halt tatsächlich so ist. Aber es gab ja in GTA 4 wurden diese Strangers eingeführt, die man finden kann, die so kleine Nebenquests dann machen. Und dieses Konzept wurde ja für 5 auch weiterentwickelt und dann Redemption 2 nochmal weiterentwickelt. Und das sind dann wirklich halt kleine eigene Story-Arcs, die dir da erzählt werden. Und ein Story-Arc geht halt tatsächlich um einen verrückten Wissenschaftler, der Frankenstein quasi sein soll und der ein eigenes Monster zum Leben erwecken will. Und das ist hervorragend. Das ist so ziemlich exakt die Undead Nightmare 2 Atmosphäre, die da aufgebaut werden soll, weil halt der Hauptcharakter dann so, what the fuck is this? Und du folgst dann diesem Charakter durchs Land und es ist sehr, sehr abgefahren und lustig. Kann auch gerade sein, dass ich 2 Storylines da miteinander vermische, weil ich habe da 2 Sachen im Kopf, bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Kann mich an einen erinnern, wo ich auch einem Stranger begegnet bin und ich musste dann zu einem Haus und musste da in den Keller, glaube ich, und habe dann gemerkt, hier wurden irgendwie Leute verstaut oder so ein Scheiß. Also da wurde es auch so fucked up, aber das hatte da noch eher so ein Crime-Drama-Vibe.
Also es hat auch die Momente, wo es ein bisschen diesen Horror-Comedy
Wie gesagt, Western und Horror passt halt super zusammen, weil diese Zeit also generell Horror funktioniert, finde ich, immer super gut, wenn es abseits von moderner Technologie passiert, weil einfach du so viele Möglichkeiten nicht mehr hast. Weil ganz oft sind ja Horrorfilme, wenn du so heute siehst, so ruf halt Hilfe.
Ja.
So, und also Handy. Irgendwas ganz Offensichtliches, was dir dann die Charaktere nicht machen, weil sie dumm sind.
Ja.
So. Und das kannst du, viel davon kannst du ausschließen, wenn du halt in der Zeit im frühen 20. Jahrhundert bist und ein Haus, das nächste Haus neben deinem einfach mal 3 Kilometer weiter entfernt ist. Und denkst du so, ja, scheiße, wenn jetzt hier was abgeht, dann bin ich einfach tot. Ja.
Und außerdem, wenn ich mir ein Bein breche, bin ich auch tot, weil wir haben dafür alles ist halt einfach so viel gefährlicher. Deswegen funktioniert ja auch Blood Rain 2, der Deliverance, der Film, so gut. Weil das sind im Westen, da ist Blood Rain im wilden Westen.
Ach so. Oh
und das ist genau da, funktioniert genau da der Aspekt so gut.
Super. Schönes Beispiel.
Ich musste da, das habe ich jetzt nicht als eigenen Titel aufgeschrieben und ich glaube, ich würde jetzt nicht so ausführlich drüber reden wollen, aber da funktioniert für mich A Plague's Tale Innocence ziemlich gut. Weil es dieses Mittelalter-Ding ist und du hast diese Rattenplage und es hat am Anfang ziemliche Horroratmosphäre und immer mal wieder dieses Horrorbildnis, gerade im Livestream, mit diesem aufplatzenden Pferd, das war voll Horror. Es geht dann immer weiter davon weg und wird immer mehr auf Stealth-Action und abgefahrene Geschichte aus und das mochte ich auch sehr. Deswegen würde ich es jetzt nicht gesondert erwähnen, aber das bestätigt sehr von dem, was du sagst, dass das, also ich sehe dieses Setting vor mir und das, jetzt will ich gerade, ein Resident Evil-artiges Spiel oder ein Silent Hill Fatal Frame-artiges Spiel im Mittelalter haben. Das würde voll Sinn ergeben. Krass, ne? Eternal Darkness macht so ein bisschen, aber nicht wirklich.
Gibt's noch nicht, ne?
Also fällt mir gerade auch nicht konkret ein.
Immer irgendwie in der Moderne geblieben. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen anders an, weil ja Village und 7 Szenarien haben, die auch abseits der Zivilisation stattfinden. Aber
4 wirkt auch so, als ob es irgendwie 50 Jahre vor der Zeit spielt, in der es eigentlich spielt.
Ja, genau. Weil es halt, weil es halt das Dorf so ist, wie es ist, ne? Ja, stimmt.
Ja. Okay, ich glaube, ich würde noch eins nennen, Tom. Und wenn du möchtest, kannst du dann auch noch eins nennen, wie du magst. Was nenne ich denn noch, ne? Also wir haben so ein paar noch sehr offensichtliche. Ich glaube aber, ich würde zu einem nicht so offensichtlichen kommen und würde gerade einfach mal, und zwar, weil ich vor allen Dingen Bock habe, es aktuell noch mal zu spielen, samt dem Sequel, würde ich einfach mal ganz kurz noch über Condemned reden wollen. Das haben wir eine ganze Weile mit Mats zusammen war das mit Mats? Ich glaube schon.
Das weiß ich nicht mehr.
Ist auf jeden Fall Jahre, Jahre her, dass wir das bei Time to 3 mal gespielt haben, eine Weile. Und das habe ich privat vorher auch schon durchgespielt, als es rauskam. Und ich war so richtig heiß, also hab den zweiten Teil, Bloodshot als Untertitel, hat der heiß erwartet. Der dann ja ein Konsolenexklusiv war. Der erste Teil steht noch für Xbox und PC. Und der zweite Teil kam dann nur für 360 und PS3 heraus. Mit einem Multiplayer-Modus, was immer noch sehr seltsam ist. Und Condemned 1 ist ein sehr straightes Horrorspiel erneut, aber mit einem Nahkampffokus. Bist du mit einer Ego-Perspektive unterwegs, rennst durch abgehalfterte Bürogebäude und so Alleys, die alle ab vom Schuss irgendwie unterwegs sind, und musst einen Serienmordfall lösen, der extrem abgefuckt ist, und findest dann immer neue Leichen, und dann kommt ein Psycho-Horror-Aspekt, der sehr, sehr, sehr gut bei mir funktioniert hat, weil der Hauptcharakter dann auch auf eine bestimmte Art damit so ein bisschen da reingezogen wird auf einer erzählerischen Ebene. Und dann haben sie für den zweiten Teil gesagt, wir haben hier diese Psycho-Horror, diesen Aspekt, das ist schon ziemlich abgefahren. Was ist denn, wenn wir jetzt Dragon Ball sind? Und das finde ich so faszinierend, weil Condemned 1 ist auf viele Ebenen so ein bisschen zurückgefahren. Ne? So ein bisschen langsamer und immer noch so ziemlich spektakulär immer wieder, aber du kommst an diesen Mordfall und dann hast du deine verschiedenen Detektiv-Tools, wo du Fotos machen musst, und das ist alles recht langsam. Und der zweite Teil hat das im Moment, startet so ein bisschen auch in diesem Aspekt, aber sehr schnell hast du dann das Combo-Tutorial, das dir sagt, hier links, rechts, links ist eine eigene Nah-Combo, und dann hast du hier Finishing-Moves, und dann kämpfst du gegen einen Bären, oder dann fliehst du vor einem gigantischen Bären durch ein Haus, und dann bekommst du Superfähigkeiten, und dann kämpfst du halt wirklich gegen einen Kabal aus geheimen Superviechern mit deinen Superkräften. Das ist der abgefahrenste Scheiß, der gar nicht zu dem passt, was Condemned mal war, aber das liebe ich. Es ist nicht gut. Es ist überhaupt gar kein gutes, erzählerisches Sequel zu Condemned, aber es ist so dumm und so abgefahren, dass ich nicht anders kann, als es zu lieben. Schön. Es gibt wenige Horrorspiele, die halt einfach so sehr dann einfach sagen, ich drehe jetzt einfach auf 180 und guck, was passiert. Und das liebe ich total.
Naja, also eigentlich gibt es ja mehrere Spiele, die das machen, oder? Resi macht das ja, Dead Space macht das so ein bisschen, vielleicht nicht ganz so weit gedreht.
Ja, das ist schon, genau, Dead Space 3 macht das. Ja. Es ist so, dass Dead Space, es ist quasi, wenn sie Dead Space 2 übersprungen hätten, aber stell dir vor, sie hätten Dead Space 2 übersprungen und wären direkt zu, ja, und dann tötet dich, dann musst du den Mond angreifen, jetzt kämpfst du gegen den Mond. Und das macht der Condemned. Sie springen einfach direkt zum Kampf gegen den Mond. Das ist super, super cool.
Das ist witzig. Ja. Ja, mit der Reihe, wie gesagt, mehr als die Time-to-3-Erfahrung habe ich ja da auch nicht.
Ja.
Und dadurch, dass wir da keine vollständige Story hatten, habe ich jetzt auch nicht viel im Kopf, außer einzelne Bilder. Mhm. Weil hat das nicht auch mit diesen Puppen, die dann rumstehen und so? Und
das hat mich als Jugendlichen richtig abgefuckt. Ja, es gibt diese Sequenz, wo du durch ein Kaufhaus läufst.
Genau.
Und das war eines der früheren Spiele, die diese Technik, mittlerweile gibt es auch in Resident Evil 7, exakt mit diesen Puppen, wird ganz oft benutzt. Aber das war eine der ersten Mal, dass ich es, glaube ich, selbst bewusst wahrgenommen habe, ist, dass du irgendwo hinguckst und da ist nichts, dann drehst du dich um und da ist immer noch nichts. Mhm. Und dann drehst du dich wieder um, wo du vorher hingeguckt hast, und plötzlich stehen da überall Schaufensterpuppen und starren in deine Richtung. Und dann drehst du dich um und dann stehen die noch enger um dich rum. Mhm. Dann drehst du dich wieder um und dann stehen die noch, und ich wusste gar nicht, dass sowas geht auf einer technischen Ebene. Und es war so wirklich so, als ob mein Spiel gerade haunted ist, und das hat mich absolut in eine riesige Panik versetzt.
Wie die Weeping Angels aus Doctor Who.
So ein bisschen. Das habe ich mir von gelesen, das habe ich mir mal gegoogelt, ja.
Sind sehr beliebt.
Ja. Wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil Condemned oft so ein bisschen vergessen ist, weil es dann ja auch nur der zweite Tag kam und dann nie wieder irgendwas.
Ja, komisch, ne? Ist das nicht
Monolith?
Mhm. Ja.
Die haben erst 4 und dann Condemned gemacht. Und dann haben sie 4-2 und Condemned. Also es ist lustig,
so viel spannendere Sachen machen.
Es ist halt super lustig, dass sie mit 4-2 und Condemned 2 so ein bisschen die gleiche Idee hatten. So von wegen, ja, weiß nicht, machen alles mal Mechs. 20?
Ja. Fragezeichen.
Genau. Das ist genau das eigentlich. Nur bei Condemned habe ich dann. Also ich mag 4-2 auch immer noch ganz gern, aber Condemned 2 mag ich noch lieber. Okay. Weil das war ein gigantischen Bären, der ein ganzes Haus jagt und das zerlegt.
Ja. Weißt du noch, hast du eine konkrete Erinnerung an deine erste Horror-Videospiel-Erfahrung, wo du dich das erste Mal vor einem Horrorspiel so richtig gegruselt hast?
Also ich glaube, das erste Mal, dass ich das versucht habe, war wirklich Resident Evil 1 auf der PlayStation. Ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich das als viel zu junges Kind auf einer gebrannten CD hatte, eingelegt habe und halt sehr schnell gesagt habe, nein! Und sofort ausgemacht habe. Ich glaube, ich habe das gesehen, bis die Hunde durch das Fenster gebrochen sind und dann halt gesagt, ich bin zu klein und habe Angst. Tatsächlich eine der frühen konkreten Erinnerungen ist tatsächlich Silent Hill 2. Ohne Ton, in hell erleuchtetem Raum. Ich weiß noch, dass ich die Voice-Actor alle nicht kannte, weil ich das Spiel quasi so ständig so fast gemutet gespielt habe und mich nicht getraut habe, das lauter zu machen. So habe ich dieses Spiel am Anfang erlebt. Bin mir sehr sicher, dass es vorher andere Spiele gab, aber Silent Hill ist eine dieser frühen, konkreten Erfahrungen, wo ich tatsächlich ein Horrorspiel ausprobiert habe.
Hattest du es als Kind dann auch wirklich durchgespielt?
Silent 2 und 3 habe ich durchgespielt, okay. Ja.
Ja, aber das ist interessant. Also das ist ja nochmal die andere Frage. Wann hat man zum ersten Mal wirklich ein Horrorspiel aufgesucht und wann hat man mal versehentlich eins gespielt oder vorgezeigt bekommen? Weil bei mir ist die erste Erinnerung, die ich habe, Alone in the Dark 3, wie mein ältester Bruder das spielt. Mhm. Und ich, also die Erinnerung ist wirklich, wie ich im Bett lag dabei und einfach nur diese Maultrommelmusik im Hintergrund hatte und mich das mega gegruselt hat, aber ich auch nicht weggucken konnte, wie das auch bei frühen Horrorfilmen der Fall war. Und wenn ich jetzt überlege, wann das erste, also dann gab es noch so Sachen wie Demos von, wie hieß das Spiel? Das gibt es für PlayStation 1 und PC. Irgendwas mit Nightmare, glaube ich. Wo du, das ist so ein recht martialisches Actionspiel, aber es hat so eine fiese Atmosphäre gehabt, wo ich mich wirklich voll gegruselt habe. Mich ärgert gerade richtig, dass ich das, doch, ich glaube, du kennst es. Jetzt denke ich an Little Nightmares, aber so hieß es nicht.
War übrigens für mich Little Nightmares, aber auch überlegt, ob ich das jetzt letztes jetzt noch erwähne.
Ist das Deadly Nightmares?
Ist Deadly Nightmares nicht das Skorpionspiel?
PlayStation 1 Horrorspiel suchen oder so. Es macht mich gerade wirklich fertig, dass ich nicht auf diesen Namen komme. Weil ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben, es ist mir jetzt gerade erst eingefallen, weil davon habe ich wirklich nur die Demo gespielt.
Nightmare Creatures,
jawohl. Ja. Genau, das war so gruselig. Mhm. Das war wirklich so gruselig. Das konnte ich nicht viel spielen. Das war ja zum Glück auch nur eine Demo. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wann das erste Mal eins war, dass ich selber dann auch gern gespielt habe. Ich weiß, dass ich diese Erfahrung auch bei Half-Life hatte und so, beim ersten Half-Life. Das war für mich auch ein Horrorspiel.
Ja.
Hat ja auch viele Elemente so.
Ravenholm, HF2 war bei mir auch was.
Aber spezifisch dabei war. Bei mir ist es dann auch Silent Hill 2 und 3. Das erste, wo ich wirklich mit einem Kumpel gesagt habe, wir haben uns das ja wirklich geholt und dann zusammen durchgespielt. Und das war richtig cool. Da war ich immer der am Controller saß. Und mein Kumpel hatte zur Not immer, weil wir hatten ja
Kissen,
Screenfunds und so ein Kram. Mhm. Also wir hatten teilweise auch Lösungshilfen, falls wir nicht weiterkommen oder so. Weil das ist schon passiert. Also
ja, klar. Rätsel, ich habe da ständig nachgucken müssen, auf jeden Fall.
Ganz schön fies, vor allem für irgendwie 13-Jährige oder so. Auf jeden Fall.
Schön, dass das bei uns beiden dann irgendwie. Ich glaube, Silent Hill war wirklich eines der ersten Mal, wo ich dann bewusst wirklich auch rausgesucht habe und ich wusste, es ist ein Horror-Ding und ich probiere das jetzt mal aus. Und
Resi sehr Angst war mir, glaube ich, auch, meine erste Berührung mit Resi war auch, glaube ich, so eine von, nee, das ist mir zu krass. Mhm. Und Silent Hill ist ja anders. Ja. Silent Hill ist ja nicht so, oh, hier springt dich jetzt, genau. Naja, doch, eigentlich springt dich aus, Anne.
Ja, aber nicht so, also trotzdem nicht, ist es nicht, genau, nicht in der Intensität, nicht sofort, so, das spielst du eine ganze Weile und dann beginnt das mal. Ich meine, und auch da die erste Kreatur, die ja auftaucht, ist diese, du hast das Funk, wenn wir von Silent Hill 2 ausgehen, das Funkgeräusch, das ist ja kein Aufploppen, es ist ein sehr langsames Ankommen, das ist dann schon was sehr anderes, als so wie Resident Evil direkt am Anfang sagt, BAM! Und dann kommt einfach der Kreaturen raus und kleiner Robin denkt sich, Dino Crisis 1.
Oh.
Das war aber auch zu gruselig, konnte ich dann nie durchspielen. Aber Dino Crisis 1 war eins, was ich bewusst gespielt habe als Jugendlicher vor Silent Hill auch noch, aber cool. Immer zu gruselig
war. Ja, mir fallen halt nur Spiele ein, die ich gruselig fand, die aber keine großen Spiele waren. Oh ja, da so Tomb Raider war so. Oh, ja. Das war ja auch mega gruselig, teilweise. Ja, schön.
Okay, Tom, möchtest du noch eins erwähnen oder sollen wir dann für heute zum Ende kommen? Wir haben bereits am Anfang gesagt, das ist garantiert etwas, wo man öfter drüber reden wird.
Lass uns doch den offensichtlichen noch mit reinnehmen, Robin. Mein immer noch absolutes Lieblingshorrorspiel ungeschlagen ist
PT.
Alone in the Dark 2008.
Ich dachte, das sagst du.
Schaut bitte unbedingt unseren Alone in the Dark Run, er ist hilarious. Bei Time to 3. Mhm. Nee, PT, weil wir es jetzt auch schon mehrfach erwähnt hatten, beiläufig als Vergleich oder so. Und das habe ich ja erst in diesem Jahr nochmal gespielt, weil es plötzlich wieder funktioniert hat auf meiner PS Plus Subscription. Ja. Weiß immer noch nicht, woran das gekoppelt war, aber es funktioniert. Und es ist auch immer noch, es gibt so wenig Spiele, wo ich sie anschmeiße und es dauert wirklich nur diese 3 Sekunden der Soundkulisse und ich bin wieder so drin. Mhm. Obwohl ich dann schon weiß, was passiert und ich kenne die Tricks dieses Spiels und es funktioniert trotzdem, weil es halt auch so ein nahbarer Horror ist.
Ja.
Und da, also PT ist für mich auch, finde ich, der beste Grund, weshalb ich AAA-Horror so ein bisschen vermisse, weil die Qualität der Optik und wie real alles aussieht, trägt durchaus auch dazu bei, dass es so gut funktioniert und auch, dass es dann, wie es dann damit spielt am Ende, wo dann wirklich auch visuell ein bisschen was passiert, das ist, wie gesagt, es ist
unerreicht.
Es ist sehr unerreicht immer noch und immer noch ein tolles Werk. Sehr schade, dass Konami da so, das so weggeschabt hat.
Sehr schade, ja.
Aber es hat den Einfluss dieses Spiels nicht aufhalten können.
Ganz
im Gegenteil.
Es hat
dem eher noch so einen Streisand-Effekt gegeben, ja, von okay, jetzt wird es eher interessanter dadurch.
Ohne Frage. PT ist eine Legende heutzutage.
Aber es ist halt trotzdem schade, dass ich nicht sagen kann, jemand, der jetzt das verpasst hat damals, der kann nicht einfach in den Store gehen und sagen, ich lade mir jetzt PT. Und
der muss dann auf Visage wechseln,
ja,
zum Beispiel.
Also, aber das finde ich wirklich bedauerlich. Du kannst,
ja, natürlich.
Du kannst nicht sagen, ich möchte das jetzt aus erster Hand erfahren, ich spoiler mir jetzt nicht, was hier noch passiert, sondern ich möchte einfach nur dieses Spiel spielen.
Ja.
Es geht nicht. Natürlich. Und das ist so scheiße.
Das ist sehr, sehr, sehr doof.
Ja.
Okay, dann kommen wir zum Ende für heute mit diesem Cast. Vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, ihr habt einen gruseligen Oktober gehabt und habt ihn noch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen in den Grusel-Oktober mit reinspielen mit diesem Cast. Vielen Dank, Tom, fürs Mitcasten.
Vielen Dank dir auch. Und vielen Dank auch an Empfehlungen in den Kommentaren.
Bitte,
weil da bin ich wirklich interessiert dran. Weil bei Horrorspielen gibt es auch viel, gerade
Indie-Kram.
Genau, Indie-Kram, Itch.io und so, wo
wirklich,
man es schnell mal übersieht, falls ihr da Geheimtipps habt oder
sehr
so. Gerne her damit.
Okay, dann einen schönen Tag euch noch. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann.
Oh, ist der Geist wieder. Du bist wieder ein Geist. Oh nein.
Ich löse mich auf.